Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Musik und Medizin. Und heute Abend zum ersten Mal direkt aus dem Kreiskrankenhaus in Bad Reichenhall. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, denn heute sprechen wir ein ganz besonders wichtiges Thema an, was in erster Linie unsere weiblichen Zuhörer anbetrifft, nämlich den Unterleibskrebs der Frau. Der Unterleibskrebs der Frau ist wesentlich seltener als der Brustkrebs. Dennoch gibt es ihn. Am häufigsten dabei tritt der Gebärmutterkörperkrebs auf mit mehr als 11.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Gefolgt von dem Eierstockkrebs mit ca. 8.000 Neuerkrankungen allein in Deutschland. Je früher jedoch eine solche Unterleibserkrankung bei Frauen behandelt wird, umso wahrscheinlicher ist eine mögliche Heilung. Vorsorgeuntersuchungen bzw. das rechtzeitige Erkennen von Frühsymptomen ist daher ganz besonders wichtig. Häufig kann eine größere Operation dann noch vermieden werden. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Herr Dr. Wolfram Turnwald, seines Zeichens Chefarzt der Gynäkologie und des Brustzentrums in den Kliniken des Berchtesgadener Landes, Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend auch von mir aus Bad Reichenhall.
Herr Dr. Turnwald, wie schon teilweise in meiner Anmoderation erwähnt, gibt es ja verschiedene Krebsarten im weiblichen Unterleib und natürlich auch noch den gefährlichen Brustkrebs. Wie teilt man sie denn genau auf und wie häufig treten denn sie nach Ihrer Erfahrung in der Praxis auf?
Zunächst zur Häufigkeit der Krebse an sich bei der Frau. Nummer eins ist mit Abstand der Brustkrebs. Er tritt mit 50.000 Neuerkrankungen in Deutschland sehr häufig auf. Das bedeutet, dass jede zehnte Frau im Laufe ihres Lebens an einem Brustkrebs erkrankt. Die beiden nächsten Krebse sind auf Mann und Frau verteilt in der Häufigkeit, nämlich der Lungenkrebs und das Kolonkarzinom. Und dann kommen schon die Unterleibskrebse. Die Unterleibskrebse gehen zunächst einmal auf das Konto der Gebärmutter, wobei man da unterteilt in den Gebärmutterkörper und den Gebärmutterhals. Gebärmutterkörper ist der häufigere, mit 11.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Der Gebärmutterhalskrebs tritt ungefähr mit 7.000 Neuerkrankungen pro Jahr auf. Später werden wir darauf kommen, dass gerade beim Gebärmutterhalskrebs die Vorsorge hier schon viel Gutes getan hat. Ein weiterer Krebs liegt im Bereich des Eierstocks, also die Anhängsel an der Gebärmutter. Die Häufigkeit dieses Krebses liegt ungefähr bei 8.000 Neuerkrankungen. Und dann gibt es noch seltene, das wäre der Scheidenkrebs oder auch, was es gibt, Plazentakrebs, ganz, ganz selten. Und etwas häufiger im höheren Alter ist der Vulvakrebs, also der Krebs von den äußeren Genitalien.
Während sich in den letzten Jahren ja sehr viel in der Diagnose und Behandlung des Gebärmutterhalskrebses verändert hat und man viele Dinge neu erkannt hat, die Eingang in die Standardtherapie gefunden haben, ist die Vorsorge, was das Endometriumkarzinom, also den Gebärmutterhalskrebs und den Eierstockkrebs anbetrifft, eher zurzeit noch ein diagnostisches Stiefkind. Können Sie das bestätigen und wieso gestaltet sich bei dieser Krebsart alles schwieriger?
Das ist in der Tat so. Und das liegt einfach daran, dass der Zugang sowohl zum Gebärmutterinneren als auch zum Bauchinneren, wo die Eierstöcke sich befinden, schwieriger ist. Beim Gebärmutterhalskrebs, da kann man gut durch die Scheide sich die Lage vor Ort genau betrachten. Man kann es unter Lupenvergrößerung anschauen und entsprechend auch diagnostische Maßnahmen vornehmen. Der Gebärmutterkörperkrebs hingegen befindet sich ja in der Gebärmutter und es ist natürlich schwieriger, daran zu kommen. Noch schwieriger ist es beim Eierstockkrebs, der ist noch weiter drin im Bauch. Ein Eierstock ist ungefähr 4-5 Zentimeter groß und im Bauch gibt es außer dem Eierstöcken natürlich Darm, Blase, alles Mögliche. Und hier am Eierstock etwas zu erkennen, vor allem im Frühstadium, ist sehr, sehr schwierig, auch mit heutigen technischen Mitteln.
Jetzt soll ja, wie Sie gerade gesagt haben, der Gebärmutterkörperkrebs am häufigsten auftreten. Umso wichtiger ist es ja, wie es mit der Vorsorge aussieht und wie er überhaupt richtig diagnostiziert werden kann.
Der Gebärmutterkörperkrebs ist in der Tat der häufigste im Unterleib. Er hat den Vorteil, dass er erst im höheren Alter auftritt. Das Durchschnittsalter liegt ungefähr so bei 68 Jahren und man weiß, dass in höherem Alter die Krebse an sich langsamer wachsen. Das heißt, eine echte Vorsorge ist beim Gebärmutterkörperkrebs zwar nicht möglich, aber eine frühe Diagnostik ist möglich, und zwar eine Diagnostik so früh, dass man ihn rechtzeitig so behandeln kann, dass man das Ganze auch gut überlebt.
Sie erwähnten jetzt im höheren Alter, also ab welchem Lebensalter kann er circa häufiger eintreten, und was gilt als besonderer Risikofaktor für diese Erkrankung?
Fangen wir erstmal mit dem Alter an. Ich habe gerade schon erwähnt, Durchschnittsalter ist 68. Grundsätzlich kann er auch schon im früheren Alter auftreten, allerdings ist das vor der Menopause, also vor den Wechseljahren, sehr, sehr selten. Das liegt daran, dass die Frau monatlich abblutet und damit das ganze Gewebe, das sich verändern kann, aus dem Körper entfernt wird und wieder neu entsteht. Also, das typische Alter ist nach den Wechseljahren.
Und der Risikofaktor, da wollten wir nochmal
Risikofaktor, richtig. Es gibt verschiedene Risikofaktoren. Zunächst mal der allgemeine Lebenswandel. Man weiß, dass Damen, die etwas beleibter sind, leider deutlich ein höheres Risiko haben, Gebärmutterkörperkrebs zu bekommen. Das liegt daran, dass dieser Gebärmutterkörperkrebs häufig mit Östrogenen in Verbindung gebracht wird. Und man weiß, dass im Fettgewebe Cholesterin über bestimmte Enzyme zu Östrogenen umgewandelt wird. Und je mehr Fett am Körper ist, umso mehr Östrogene können umgewandelt werden. In diesem Zusammenhang spielt auch eine Rolle die Östrogengabe nach den Wechseljahren. Man muss diese Östrogengabe immer kombinieren mit einem Gestagenpräparat, weil sonst züchtet man praktisch einen Gebärmutterkörperkrebs herbei.
Bevor wir jetzt zu den Therapiemöglichkeiten kommen, machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung. Ja, und wieder zurück zur Musik und Medizin, heute aus dem Kreiskrankenhaus in Bad Reichenhall. Und unser Thema, der Unterleibskrebs der Frau, und zu Gast bei mir, Herr Dr. Wolfram Turnwald. Bevor wir dann zur Therapie kommen, wir sind da, glaube ich, stehen geblieben, würde ich jetzt doch ganz gern nochmal auf die diagnostischen Möglichkeiten zu sprechen kommen.
Ja, wir sind nach wie vor beim Gebärmutterkörperkrebs, dem Korpuskarzinom, wie der Fachausdruck heißt. Spielen wir einfach ein normales Beispiel durch. Eine Frau nach den Wechseljahren bekommt eine vaginale Blutung. Das ist nämlich das typische Symptom vom Korpuskarzinom. Fast in 50% aller Blutungen nach den Wechseljahren steckt ein Gebärmutterkörperkrebs dahinter. Die Frau ist beunruhigt. Sie geht in der Regel zu ihrem Frauenarzt. Der macht als erste Untersuchung natürlich die Spiegeleinstellung und schaut, ob irgendein Polyp blutet oder sonst was vorliegt, macht dann in zweiter Linie einen Ultraschall. Mit Ultraschall kann man die Schleimhaut beurteilen, allerdings nur in der Größe, aber nicht unbedingt in der Wertigkeit. Man kann also sagen, es ist viel Schleimhaut in der Gebärmutter, aber man kann nicht unbedingt sagen, es ist bösartige oder gutartige Schleimhaut. Das heißt, der nächste Schritt ist eigentlich der entscheidende. Wenn man keine Ursache für die Blutung gefunden hat, muss man zwangsläufig eine Ausschabung vornehmen. Was ist eine Ausschabung? Eine Ausschabung ist im Prinzip eine Biopsie, eine Probeentnahme vom Gebärmutterkörper. Früher hat man das blind gemacht, das heißt, man hat in Narkose mit so einer kleinen Schlinge, mit so einem Schabinstrument Gewebe ausgeschabt und hat meistens auch das Richtige erwischt, aber nicht immer. Deswegen gilt heute als sogenannter Goldstandard, also der Standard, den alle machen sollten, dass man das Ganze unter Kontrolle einer Gebärmutterspiegelung vornimmt. Gebärmutterspiegelung ist wie bei der Darmspiegelung oder Magenspiegelung das gleiche Prinzip. Man geht mit einer Optik in die Gebärmutter ein und beurteilt die Schleimhaut. Und dann kann man ganz gezielt die Schleimhaut, die einem auffällig erscheint, mit dem Schabinstrument entfernen und zur feingeweblichen Untersuchung geben.
Ja, wenn wir jetzt zu den Therapiemöglichkeiten kommen, welche bieten sich denn hier an und wann ist eine sogenannte Radikaloperation erforderlich?
Ja, der Begriff Radikaloperation, der ist etwas sehr weitläufig. Zunächst mal ist es wichtig, dass man die Ausdehnung der Erkrankung feststellt. Ist die Erkrankung nur auf die Schleimhaut beschränkt? Ist die Erkrankung nur auf die Gebärmutter selbst beschränkt oder ist sie schon auf die Eierstöcke übergewachsen oder im ungünstigsten Fall sogar auch auf die Blase? Also man muss vorher zunächst festlegen, welches Stadium liegt denn überhaupt vor. Zum Glück liegen bei diesen Krebsen die Stadien meistens, sind meistens Frühstadien. Und in den Frühstadien ist die Therapie der Wahl ganz klar die Operation. Man weiß, dass wenn man operativ behandelt, die Ergebnisse einfach am besten sind. Und die Standardoperation im Stadium 1 bzw. 2 ist heutzutage, wenn man es Radikaloperation nennen will, die Entfernung der Gebärmutter, und zwar der Gebärmutter vollständig, des Gebärmutterkörpers und des Gebärmutterhalses, in Verbindung allerdings mit den Lymphknoten vom Becken und auch neben den großen Gefäßen. Das ist eine Neuerung, die in den letzten 2-3 Jahren sich herauskristallisiert hat. Man weiß, dass auch in den früheren Stadien durchaus schon bis zu 30% Metastasen in Lymphknoten vorliegen. Und deswegen ist es wichtig, dass man die eben gleich beim Ersteingriff mit herausnimmt.
Wie hoch ist hier die Rezidivrate, also die Wiederholungsfall?
Das hängt von diesen Stadien eben ab. Im Frühstadium kann man von einer 90%igen Heilungsrate ausgehen. Also Frühstadium ist das, wo man die meisten auch findet. Im Spätstadium, also ich habe es vorhin erwähnt, wenn die Blase vielleicht schon betroffen ist, sowas, dann sieht es ganz finster aus. Dann muss man froh sein, wenn man 2 oder 3 Jahre für den Patienten, für die Patientin überhaupt noch erzielen kann.
Verstehe. Was passiert in ungünstigen Fällen? Muss dann in jedem Fall zu einer Nachbestrahlung oder muss es zu einer Chemotherapie auch kommen?
Ja, man muss erst mal definieren, was ist ungünstig. Ich habe jetzt davon gesprochen, dass die Therapie der Wahl wäre die operative Behandlung. Es gibt aber natürlich auch hochbetagte Patientinnen mit 85, 90 Jahren, die aus internistischen Risiken nicht mehr operiert werden können. Die müssen definitiv bestrahlt werden, weil die würden die Operation einfach nicht überleben. Im ungünstigen Fall, hatten Sie gerade gefragt, wartet man nicht, bis das Rezidiv kommt, sondern man macht prophylaktisch schon eine Bestrahlung, insbesondere vom Bereich der Scheide, weil man weiß, dass die Rezidive meistens im Bereich der Scheide eintreten.
Ja, und dann melden wir uns gleich wieder nach einer kleinen Unterbrechung. Und wieder zurück zu Musik und Medizin. Und wir sind stehen geblieben, eigentlich bei der Nachbestrahlung, Chemotherapie von dem Gebärmutterkörperkrebs. Jetzt kommen wir zu dem zweithäufigsten, nämlich dem Unterleibskrebs, dem Eierstockkrebs. Ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Krebsen. Das Problem des Eierstockkrebses ist ja, dass im Prinzip kaum eine Früherkennung gibt und laut einer Statistik, 60% der Patientinnen sich zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Bitte, wieso gestaltet sich hier die Früherkennung so problematisch?
Ja, es ist zweifellos so, dass der Eierstockkrebs das Stiefkind ist. Wie Sie eben erwähnt haben.
Oder der stille Killer, habe ich schon gelesen.
Leider trifft beides zu. Eine echte Vorsorge gibt es nicht. Muss man ganz klar so sagen, gibt es nicht. Man bemüht sich, den Krebs möglichst früh zu erkennen. Das ist schwierig genug. Warum ist das so schwierig? Es ist schwierig, weil der Krebs keine Symptome macht. Er macht im Frühstadium keine Symptome, er macht im mittleren Stadium keine Symptome, er macht praktisch erst im weit fortgeschrittenen Stadium Symptome. Es liegt einfach daran, im Bauch ist viel Platz. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, Eierstock ist ungefähr 5 cm groß. Die Frauen merken das kaum, auch wenn er mal 10 cm groß ist. Zum Vergleich, wenn die Blase gefüllt ist, ist sie genauso groß. Und man empfindet das nicht als Tumor oder sonst was in der Richtung. Also, mit der Symptomatik, also dass die Patientin selbst etwas bemerkt, sieht es nicht gut aus. Die Patientin selbst merkt eigentlich erst, wenn der Bauch richtig prall gespannt ist. Und das ist dann schon sehr spät.
Ab welchem Alter hat denn der Eierstockkrebs sein Erkrankungsmaximum?
Das Maximum liegt ungefähr um das 60. Lebensjahr. Es kann aber durchaus, bestimmte Eierstockkrebsarten können durchaus auch schon im jugendlichen Alter auftreten, mit 15. Das sind bestimmte Typen, die man natürlich auch dann speziell behandeln muss.
Wie kann man ihn jetzt letztendlich richtig diagnostizieren?
Zunächst noch zur Vorsorge. Auch wenn es kein richtiges Screening, also kein richtiges Vorsorgepaket gibt, kann man doch versuchen, dem Problem etwas näher zu kommen. Mit Tastuntersuchung kommt man meistens nicht sehr weit, gerade wenn die Damen etwas adipöser sind, also etwas mehr Speckschicht zwischen dem Tumor und der Hand liegt, kann man praktisch nichts tasten. Der Ultraschall hilft etwas weiter. Ich sage bewusst, dass er etwas weiterhilft, weil das Problem ist, dass man Frühstadien, also wenn der Krebs vielleicht ein Zentimeter groß ist, im Ultraschall nicht sicher als Krebs erkennen kann. Und wenn man jetzt bei allen Frauen Ultraschall regelmäßig machen würde, würde man sehr viele Eierstöcke sehen und als verdächtig einstufen. Man würde sehr viele Frauen beunruhigen, letztendlich vielleicht auch zu überflüssigen Operationen finden. Deswegen ist es so, dass die Kasse diesen Ultraschall gar nicht bezahlt. Es wird von den Frauenärzten als sogenannte Igelleistung angeboten und ich würde auch raten, das anzunehmen, weil es vielleicht für alle Frauen in der Statistik nicht so viel bringt. Aber für den Einzelnen, der auf sich selber achtet und schaut, bringt es dann wahrscheinlich doch etwas.
Jetzt kann ja auch ein Ultraschall zwar Veränderungen an den Eierstöcken anzeigen, jedoch wenig über deren Bösartigkeit aussagen. Wie gehen Sie hier in der Regel vor?
Es gibt ein paar Kriterien, Ultraschallkriterien, die eher für gutartig oder für Bösartigkeit sprechen. Ein typisches gutartiges Zeichen ist zum Beispiel, dass alles gleich ausschaut. Also gleich heißt Echogenität im Ultraschall, gleichartiges Bild, das ist meistens harmlos. Ein typisches Bild für nicht harmlos wäre ein zum Beispiel 10 cm großer Tumor am Eierstock mit Septen dazwischen und unterschiedlicher Echogenität. Das würde ich als verdächtig einstufen, ohne dass man sicher sagen kann, dass es wirklich ein Krebs wäre.
Nun gibt es ja auch eine Reihe gutartiger Erkrankungen, wie Sie schon sagten, die selbst dann auch zu einer zum Beispiel Tumormarkererhöhung führen können, was man zum Beispiel auch durchführen kann mit diesem Tumormarker. Wie kann man das überhaupt noch auseinanderhalten?
Ja, der Tumormarker ist nicht hilfreich. Er ist deswegen nicht zur Vorsorge hilfreich. Er ist deswegen nicht hilfreich, weil er in vielen Fällen, wie Sie eben sagten, auch bei Gutartigkeit erhöht ist und dann wiederum zu unnötigen Operationen führen würde. Myome, haben Sie angesprochen, kann man meist im Ultraschall recht gut der Gebärmutter zuordnen, ist nicht das ganz große Problem. Das ganz große Problem ist der Eierstock selbst. Ist die Zyste oder der Eierstockstumor gutartig oder ist er bösartig? Nach der nächsten Pause werden wir darüber reden, wie wir das herausfinden.
Genau. Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin und zu unserem Thema Eierstockkrebs, wo wir gerade stehen geblieben sind. Herr Dr. Thornwald, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben einen auffälligen Befund. Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
Ja, wir müssen zunächst unterscheiden, ist der Befund etwas auffällig oder ist er hoch auffällig, dass man sozusagen mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einen Eierstockkrebs denken muss. Fangen wir mit dem etwas auffälligen Befund an. Das normale Vorgehen ist beim etwas auffälligen Befund, dass man zunächst kontrolliert und schaut, wie sich der Befund entwickelt. Also Kontrolle, wenn man im Ultraschall gesehen hat, ungefähr so in 2 bis 3 Monaten. Ist der Befund dann kleiner oder ist er vielleicht sogar weg oder ist er größer geworden? Wenn er größer geworden ist, kann man nicht weiter kontrollieren, dann muss man abklären. Wie macht man das? Es geht nicht anders, man muss es operativ machen. Minimalinvasiv ist das Schlagwort. Man macht also eine Bauchspiegelung. Eine Bauchspiegelung bedeutet, dass man in Narkose eine Optik durch den Nabel in den Bauch einbringt, etwas Gas einbläst und dann kann man sich die Eierstöcke anschauen und sieht natürlich auch den zystisch vergrößerten Eierstock. Anschauen allein reicht in der Regel nicht aus, sondern man muss eine Probe nehmen. Man kann nun nicht wie sonst einfach etwas wegzwicken, weil man dann im Falle eines Karzinoms Tumorzellen im Bauch verschleppen würde, was die Prognose verschlechtern würde. Also man würde das Stadium verschlechtern und damit die Heilungschancen ebenfalls. Man muss in so einem Fall den Eierstock vollständig entfernen. Zum Glück geht das heutzutage auch sehr gut über diese Bauchspiegelung. Man kann den gesamten vergrößerten Eierstock abtrennen von der Gefäßversorgung. Man packt das Ganze dann in einen kleinen Plastikbeutel ein. In diesem Plastik im Bauch geschieht das Ganze. In diesem Plastikbeutel wird dann der Eierstock zerkleinert. Im Plastikbeutel passiert ja nichts. Und dann kann man ihn durch kleine Einstiche, also so 1 bis 2 Zentimeter, aus dem Bauch entfernen.
Ganz klar ist ja auch, dass diese hier, die Wahl der Klinik, hier eine ganz große Rolle spielt. Denn eine schlechte Erstoperation kann durch keine weitere Maßnahme, wie zum Beispiel Chemotherapie, wieder gut gemacht werden. Sind Sie hier in den Kliniken auch für all diese Maßnahmen ausgerüstet?
Gehe ich gleich darauf ein. Gehen wir noch erst den nächsten Schritt. Wir waren jetzt bei den ganz einfachen Tumoren. Bauchspiegelung sollte im Prinzip jeder können, der operativ gynäkologisch tätig ist. Also dafür muss man jetzt nicht besonders spezialisiert sein. Das nächste ist jetzt ein Tumor, wo man nicht genau weiß, aber man doch glaubt, der könnte bösartig sein. In diesem Fall darf man nicht per Bauchspiegelung arbeiten, sondern man muss einen Bauchschnitt machen. Und es muss die Möglichkeit gegeben sein, dass man während der Operation diesen Tumor untersucht. Man muss sich das so vorstellen, dass man den Bauch eröffnet, man nimmt den Eierstock, ohne dass er zerstört wird, sondern man nimmt den kompletten vergrößerten Eierstock wieder von den Gefäßen heraus. Außerhalb des Körpers wird er dann eröffnet und wird feingeweblich untersucht im sogenannten Schnellschnitt. Und dann, je nach Schnellschnittergebnis, bei positivem Ergebnis, positiv im Sinn für die Patientin, ist der Eingriff auch schon beendet, nimmt man den Bauch wieder zu. Oder im negativen Ergebnis muss man dann weiter operieren. Und damit sind wir schon bei der Wahl der Klinik. Diese Eingriffe, die können technisch durchaus anspruchsvoll sein. Das heißt, man braucht jetzt nicht unbedingt das Gebäude der Klinik. Im Gebäude spielt sich viel ab. Man braucht jemanden, der was davon versteht von der Krankheit und der auch technisch damit umgehen kann. Das heißt, man braucht einen technisch versierten gynäkologischen Chirurgen als Mindestmaßnahme. Das reicht aber häufig nicht aus. Häufig braucht man auch noch einen versierten Chirurgen dazu, weil bei diesen ausgedehnten Eingriffen muss manchmal durchaus auch ein Stück Darm entfernt werden, wenn nicht noch mehr. Hier in Reichenhall ist das kein Problem. Professor Bratschke, der Chirurg, wir arbeiten seit Jahren sehr gut zusammen. Es ist kein Problem. Was noch dazu kommt, ist natürlich auch die Nachbetreuung. Es macht keinen Sinn, wenn man toll operiert, aber hinterher die Nachsorge, ich meine die unmittelbare postoperative Nachsorge, nicht gewährleistet ist. Man braucht also eine Intensivstation, wo wirklich mit allen Fällen gerechnet werden kann und entsprechend danach eingegriffen werden kann, wenn Komplikationen auftreten.
Auf die Nachsorge werden wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Wie hoch sind hier die Heilungschancen im Frühstadium und so muss man mit Rückfällen auch immer wieder rechnen?
Das Frühstadium ist meistens ein Glücksfall. Ein Glücksfall in dem Sinn, dass man im Ultraschall etwas gesehen hat und das Ganze gleich stadiengerecht operiert hat. Wenn man das gemacht hat, dann muss man eine Zusatztherapie machen, eine Chemotherapie, vielleicht kommen wir später noch drauf, dann sind die Heilungschancen sehr hoch, die liegen durchaus bei 90%. Im Spätstadium muss man sich völlig bewusst sein, Überleben schafft man fast nie. Es geht nur um die Jahre. Um wie viele Jahre lebt man noch? Und da weiß man ziemlich genau, mit jedem Gramm Tumor mehr, was man aus dem Bauch entfernt, gewinnt man Lebenszeit. Das heißt, wenn es optimal gelingt, jeglichen Tumor aus dem Bauch zu entfernen, wird man die Patientin trotzdem nicht heilen, aber dann gewinnt man eine lange Lebensspanne. Lang heißt mehrere Jahre.
Jetzt sagt man ja, dass 80% der Rückfälle innerhalb der ersten 5 Jahre auftreten, davon die Hälfte innerhalb der ersten 2 Jahre. Können Sie das bestätigen?
Kann ich bestätigen. Es ist dann sehr schwer, wie geht man damit um? Man weiß, dass man die Patientin definitiv nicht heilen kann. Soll man die Patientin schon frühzeitig darauf hinweisen, dass ein Rezidiv kommt, oder soll man sie noch ein halbes Jahr in Ruhe leben lassen? Eine sehr schwierige Frage, die man nur im Einzelfall hoffentlich richtig beantworten kann.
Und alles Weitere nach den Weltnachrichten. Ja, zurück zu Musik und Medizin und ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Stunde aus dem Kreisklinikum in Bad Reichenhall. Zu Gast bei mir Herr Dr. Wolfram Turnwald, seines Zeichens Gynäkologe und Chef auch des Brustzentrums hier in Reichenhall. Wir sind stehen geblieben nochmal bei dem Eierstockkrebs und hier wollen wir vielleicht nochmal kurz auf die Standardtherapie zu sprechen kommen.
Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte vorhin schon erwähnt, das Ziel ist es, bei der Operation alles zu entfernen. Alles Kranke natürlich. Anschließend gehört obligat eine Chemotherapie dazu, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jede Tumorzelle entfernt ist. Also Standardtherapie, Operation, Tumorentfernung komplett, sofern möglich, anschließend Chemotherapie. Eine Bestrahlung spielt bei der Behandlung vom Eierstockkrebs praktisch keine Rolle.
Gibt es noch weitere Nachsorgemaßnahmen, die hier angeboten werden?
Ich hatte es vorhin schon kurz angestreift. In fortgeschrittenen Fällen ist die Nachsorge sehr schwierig, weil man nicht wirklich weiß, was man dann tun soll. Macht es Sinn, den Tumormarker immer zu bestimmen? Dann weiß die Patientin nach ein, zwei Jahren, der Krebs kommt wieder, aber letztendlich gibt es keine gute Therapie. Man weiß, ob man eine Chemotherapie ein Jahr oder ein halbes Jahr früher oder später beginnt, ich spreche jetzt von der Rezidivsituation, ändert letztendlich nichts am Gesamtüberleben. Das heißt, individuell ist hier angesagt.
Also das Quäntchen Glück gehört ja schon auch ein bisschen mit dazu.
Auf jeden Fall. Und zum eigentlichen Thema der Sendung zurückzukommen, rechtzeitig erkennen. Deswegen eben einmal jährlich zum Frauenarzt, auch einen Ultraschall machen lassen, auch wenn es die Kasse nicht bezahlt.
Also meine Damen und meine lieben Hörerinnen, bitte rechtzeitig zum Arzt gehen und sich rechtzeitig untersuchen lassen und die Vorsorgemaßnahmen nicht vergessen. Vielleicht jetzt mal eine ganz allgemeine Frage, wenn wir schon bei dem Thema sind. Es gibt ja sehr viele kritische Stimmen im Rahmen der Ärzteschaft, die die Zahl der chirurgischen Eingriffe gerade im Bereich der Totaloperationen für zu schnell und zu hoch halten. Zumal es in vielen Fällen offensichtlich auch zu enormen Nebenwirkungen gekommen ist. Wie stehen Sie dazu und wie ist hier Ihre persönliche Einschätzung, Herr Dr. Tonwald?
Das trifft insbesondere weniger bei Krebserkrankungen zu. Auch hier gibt es manchmal Diskussionen, soll man besser operieren, soll man besser bestrahlen. Aber das spielt sich mehr in Fachkreisen ab. Das eigentliche Problem, ob zu viel operiert wird oder nicht, betrifft mehr Blutungen. Bei Blutungen kann man heutzutage mit Hormonen behandeln, mit Spiralen. Ich will gar nicht auf alles eingehen. Das Entscheidende ist, man muss mit der betroffenen Patientin reden. Die Frauen sind heute aufgeklärt und wenn nicht, das ist die Aufgabe des Therapeuten, sie aufzuklären. Und dann kann die Patientin sehr gut für sich selbst entscheiden, ob nun eine Operation das Beste für sie ist oder eben nicht.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Thema des heutigen Abends, nämlich das sogenannte Zervixkarzinom oder auch Gebärmutterhalskrebs, der Krebs, der der Vorsorge am besten zugänglich ist. Seit Einführung der jährlichen Krebsfrüherkennung 1971 mit jährlichen Zervixabstrichen ist die Häufigkeit des Gebärmutterhalskrebses um ca. 60% zurückgegangen. Woran liegt das und wie wird dieser Krebs eigentlich erzeugt?
Ja, zunächst mal zum Rückgang. Man muss sagen, die Vorsorgeuntersuchung beim Gebärmutterhalskrebs ist eine echte Erfolgsstory. Ganz eindeutig. Früher war der Gebärmutterhalskrebs an Nummer 2 in Deutschland nach dem Brustkrebs. Jetzt ist er zurückgefallen, ich weiß gar nicht genau wohin, Nummer 7 oder Nummer 8. Aber er ist immer noch zu häufig. Und das liegt daran, dass nicht alle Frauen zur Vorsorge gehen, womit wir wieder beim Thema sind. Der Krebs ist deswegen sehr gut zugänglich, weil er planmäßig abläuft über Vorstufen. Im Bereich des Gebärmutterhalses gibt es eine Schicht, eine Zellschicht, die oberflächlich den Gebärmutterhals und den Eingang in die Gebärmutterhöhle bedeckt. Und diese Zellen verändern sich im Lauf des Jahres, wenn es Richtung Krebs geht. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das geht über Jahre. Und insofern kann man, wenn man diese Zellen untersucht und man kommt hin, man kann die Zellen abstreichen in der Abstrichuntersuchung, kann man sehen, wo steht man und kann ohne weiteres rechtzeitig therapeutisch eingreifen, bevor der Krebs überhaupt entsteht. Also eine echte Vorsorge.
Offensichtlich spielen für die Erkrankung ja noch einige bestimmte Faktoren mit eine Rolle, dass Frauen durch die Infektion von HPV-Viren an Gebärmutterhalskrebs erkranken. Und nicht nur die Viren alleine, welche gehören denn möglicherweise auch noch dazu?
Zunächst mal, die Ursache von 99% aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen liegt in einer Virusinfektion, und zwar mit HPV-Virus Typ 16 und 18, wobei man ganz klar sagen muss, bei weitem nicht alle Frauen, die diesen Virus tragen oder vorübergehend haben, bekommen später Krebs. Ich denke, nach der nächsten Pause gehen wir da etwas näher darauf ein.
Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin. Und man merkt, dass Sie sehr viele Vorträge halten und sehr gut dabei sind. Sagen Sie, wo wir stehen geblieben sind.
Wir sind stehen geblieben bei den Ursachen für den Gebärmutterhalskrebs und dabei spielt eine wesentliche Rolle der HPV-Virus. Wie bekommt man den überhaupt? Die Frage ist ganz einfach. Man bekommt ihn im Prinzip nur durch Geschlechtsverkehr. Und damit haben wir auch schon die Risiken. Wenn man viele Geschlechtspartner hat, hat man natürlich mehr Möglichkeiten, den Virus aufzuschnappen. Ein weiterer Risikofaktor ist Rauchen. Nicht ganz klar, warum. Möglicherweise wird die Abwehrkraft geschwächt dadurch. Aber ich habe es eben erwähnt, der Virus allein ist nicht das Problem. Ungefähr 30% aller Frauen bekommen den Virus. Er verschwindet auch wieder. Das Problem ist der persistierende Virus, also der Virus, der im Bereich des Gebärmutterhalses verbleibt und dort auch Veränderungen hervorruft. Man weiß, ich habe es eben gesagt, dass das über viele Jahre geht. Man geht davon aus, dass es ungefähr 7 Jahre dauert, bis der erste Kontakt vom Virus entstanden ist, bis die Krebserkrankung entsteht. Und dann hat man natürlich jede Möglichkeit einzugreifen und die Patientin entsprechend zu behandeln, bevor denn der Krebs Schlimmeres anrichten kann. Wie geht das heutzutage? Grundsätzlich gibt es die Richtlinien schon seit 1971. Sie wurden jetzt in letzter Zeit etwas verändert, sozusagen den aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Jetzt klingelt hier der Geldsegen.
Der Rubel rollt,
genau. Ja, es gibt ja seit kurzem in Bezug auf die Vorsorge ganz neue Leitlinien. Was besagen diese genau und wie werden sie umgesetzt?
Diese Leitlinien besagen, dass man vor einer Therapie eine Diagnostik machen sollte. Bei der alten Behandlung war es so, dass die Diagnostik häufig schon die Therapie beinhaltete. Und zwar in der Form, dass man einen Teil der Gebärmutter operativ entfernt hat, die sogenannte Konisation. Das ist aber problematisch, weil der Gebärmutterhals gebraucht wird, damit im Fall einer Schwangerschaft das Kind auch im Bauch gut drinnen bleibt. Man wusste, dass durch zu viel durchgeführte Konisationen, die vielleicht gar nicht notwendig waren, immer wieder Frühgeburten entstanden sind. Und deswegen die neue Richtlinie. Also, man macht einen Abstrich zunächst, eine zelluläre Untersuchung. Das ist das, was man unter Vorsorge versteht. Und dann bekommt man ein Ergebnis. Wenn das Ergebnis 1 oder 2 ist, ist alles bestens, gibt es nichts zu tun. Kontrolle in circa einem Jahr. Schwierig ist es, wenn man das Ergebnis 3 oder 4 bekommt. Dann hat man den Verdacht auf eine Vorstufe einer Krebserkrankung und dann hat man früher eben großzügig den Konus entfernt von der Gebärmutter.
Neue Möglichkeiten ergeben sich ja auch in der primären Vorsorge durch diese Impfung, die ja in aller Munde mittlerweile ist. Ab welchem Alter wird sie empfohlen und wie zuverlässig ist sie denn mittlerweile?
Kurz noch ein Wort, wie man noch zur Diagnostik kommt. Wenn man also diesen auffälligen Pap-Abstrich hat, und das ist die Neuerung, dann sollte man zu einem Fachmann gehen, der sich dort auskennt und der wird dann unter lupenoptischer Betrachtung eine Biopsie entnehmen. Und dann hat man eine histologische Diagnose, also eine Diagnose aufgrund von feingeweblicher Untersuchung. Und dann wird man nur in einem Teil der betroffenen Fälle noch diese Konisation machen. Bei anderen reicht es aus, wenn man kontrolliert in 1 bis 2 Jahren. Gut, die primäre Vorsorge ist natürlich, wenn es gar nicht so weit kommt, dass man möglichst überhaupt nicht operieren muss. Und da gibt es in der Tat eine Neuerung. Eine weitere Neuerung, und zwar eine Impfung. Die Impfung soll verhindern, dass es überhaupt zu einer Infektion kommt, wie bei anderen Impfungen auch, sei es Röteln, Masern, was es alles gibt. Und in diesem Fall richtet sich die Impfung gegen den HPV-Virus. Es sind 2 Impfstoffe auf dem Markt, Cervarix und Gardasil. Und die müssen natürlich gegeben werden, bevor die Betroffene Kontakt mit diesen Viren hat, also bevor man Geschlechtsverkehr aufnimmt.
Wird diese Vorsorgemaßnahme bzw. Impfung von der Krankenkasse übernommen?
Diese Impfung wird von der STIKO empfohlen, das ist die Ständige Impfkommission in Deutschland. Und seit es empfohlen wird, das ist seit November, Dezember vergangenen Jahres, wird es auch von der Krankenkasse übernommen. In dem Bereich, wo es interessant ist, im Alter zwischen 11 und 17. Später kann man das auch machen. Die Wirkung ist nicht mehr so gut, wird auch nicht mehr bezahlt von der Kasse.
Bevor wir jetzt zu den therapeutischen Möglichkeiten kommen, machen wir noch mal eine kurze Unterbrechung.
Gerne.
Und wieder zurück zu Musik und Medizin. Herr Dr. Turnwald, welche therapeutischen Möglichkeiten stehen Ihnen denn jetzt hier bei dem Gebärmutterhalskrebs zur Verfügung?
Mittlerweile sind 700.000 Personen in Deutschland geimpft. Das heißt, diese therapeutischen Möglichkeiten sind in Zukunft vielleicht gar nicht mehr notwendig. Jedenfalls bei vielen Frauen nicht mehr. Ansonsten, wir sind noch nicht so weit. In den Frühstadien bis Frühstadien, man teilt Stadien 1 bis 4 ein. In Stadion 1 und 2 ist die Therapie der Wahl die Operation, Gebärmutterentfernung. Auf Details will ich jetzt gar nicht eingehen. In höheren Stadien weiß man, dass eine Strahlentherapie in Verbindung mit Chemotherapie Besseres leistet.
Bei der operativen Behandlung vom Unterleibskrebs generell steht ja die, wie wir eingangs schon mal gesprochen haben, die radikale Entfernung der Krebsgeschwulst im Vordergrund, oft auch mit Lymphknotenentfernung und eventuell mit Entfernung befallener anderer Organe. Wie werden diese Eingriffe denn überhaupt vorgenommen?
Ein hochinteressantes Thema. Da wird sich die nächsten Jahre vermutlich einiges ändern. An den Unterleib der Frau kommt man im Prinzip über drei Wege. Der eine, das ist der herkömmliche Bauchschnitt, wo man halt von oben die Gebärmutter, Lymphknoten und so weiter entfernt, vielleicht auch ein Stück der Scheide. Neuere Möglichkeiten sind, dass man es per Bauchspiegelung macht. Mit Weiterentwicklung von Technik und auch Geschick von den Chirurgen ist da immer mehr möglich, sodass man auch bei diesen Radikaleingriffen häufig einen Bauchschnitt vermeiden kann. Die dritte Möglichkeit ist es, dass man es von der Scheide aus macht. Auch da ist ein Zugang und es ist durchaus bei verschiedenen Krebsen die Therapie der Wahl, dass man das Ganze von der Scheide aus macht. Manchmal, und das ist durchaus nicht selten, kann man die unterschiedlichen Methoden auch miteinander kombinieren, um den besten Erfolg zu erzielen.
Natürlich ist die gelungene OP nur eine wesentliche Grundlage für die Heilung. Erst die interdisziplinäre Behandlung mit Radiologen und Chirurgen, Strahlentherapeuten, Onkologen und anderen Fachgebieten gewährleistet eine optimale Therapie, wohnortnah. Wie sieht hier die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus?
Ja, die Zusammenarbeit ist natürlich sehr gut. Wir haben kurze Wege, vielleicht 100 Meter bis zum Chirurg von meinem Sekretariat aus. Aber das allein reicht nicht aus, sondern es gibt wöchentliche Tumorkonferenzen. Bei diesen Tumorkonferenzen werden die einzelnen Patienten von den verschiedenen Fachbereichen durchleuchtet sozusagen. Jeder gibt eine Stellungnahme ab und man versucht gemeinsam den besten Therapieweg zu wählen.
Bevor wir nun so langsam wieder zum Ende unserer heutigen Sendung kommen, sollten wir unbedingt auch nochmal auf den Brustkrebs zu sprechen kommen, zumal Sie hier im Kreiskrankenhaus auch die Leitung des hiesigen Brustzentrums haben. Die Zahlen sind nach wie vor erschreckend, wenn man bedenkt, dass jährlich ca. 50.000 Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden. Wie sieht es denn hier mit der aktuellen Vorsorgeuntersuchung überhaupt aus?
Zunächst haben wir ein gemeinsames Brustzentrum mit den Traunsteiner Kollegen. Dieses Brustzentrum ist seit 2 Jahren zertifiziert. Das heißt, wir lassen uns auch unsere Qualität überprüfen. Das wird jährlich gemacht. Die Leitung vom Gesamtbrustzentrum hat die Frau Dr. Weiß. Ich leite den Standort hier in Bad Reichenhall. Es gibt Neues in der Behandlung. In der Behandlung kommen wir später drauf. Es gibt auch Neues in der Diagnostik des Mammakarzinoms. Und zwar gibt es seit Herbst vergangenen Jahres deutschlandweit ein Screening. Screening heißt, dass man versucht, mit bestimmten Maßnahmen die Erkrankung im Frühstadium zu erkennen. Bei allen Kinderkrankheiten, die so ein Verfahren immer hat, ist es prinzipiell doch der richtige Weg, um bei möglichst vielen Frauen die Erkrankung im Frühstadium zu erkennen. Das Screening bedeutet, die beste Untersuchung, um einen Brustkrebs zu finden, ist im Alter zwischen 50 und 70 die Mammographie. Das war bisher auch schon so. Nur bei dem Screening ist es so, dass die Befunde von verschiedenen Untersuchern befundet werden und dass auch ein Qualitätsstandard der Geräte eingehalten werden muss, sodass man davon ausgehen kann, dass die Quote der früh entdeckten Karzinome sich deutlich erhöhen wird.
Jetzt gibt es ja auch eine Vielzahl von neuen therapeutischen Möglichkeiten. Wie sieht es jetzt hier genau aus?
Das Schlagwort, also operativ gibt es im Augenblick nichts unbedingt Neues. Der letzte Schritt war die Wächterlymphknotenentfernung, dass man also nicht mehr alle Lymphknoten entfernen muss. Das hat sich mittlerweile absolut als Standard etabliert und wird von allen, die etwas davon verstehen, auch gemacht. Neuerungen gibt es, in der zusätzlichen Therapie. Bisher wird ja nach wie vor vorwiegend die Chemotherapie eingesetzt mit allen unangenehmen Nebenwirkungen. Die Entwicklung geht dahin, dass man versucht, bestimmte Merkmale des Tumors zu erkennen, und zwar Merkmale im zellulären Charakter, im molekularen Charakter. Man versucht, diese Merkmale zu erkennen und versucht dann ganz gezielt Therapiemaßnahmen einzusetzen, die nur bei diesen Patienten, die solche Marker tragen, auch wirken. Das sind die sogenannten Small Molecules. Die typische Therapie, die einfachste, ist die Antihormontherapie, aber es gibt mittlerweile bestimmt 10, 20, die in Erprobung sind. Da wird sich die nächsten Jahre sehr viel tun, also bessere Therapie bei weniger Nebenwirkungen.
Wir hatten zu dem Thema ja bereits Ende 2006 schon mal eine sehr ausführliche Sendung. Dennoch gibt es ja auch hier, auch in der medikamentösen Therapie, einige Neuerungen. Können Sie da noch auf einiges nennen und vielleicht auch eventuelle Nebenwirkungen?
Das zielt im Prinzip auf das hin, was ich eben gesagt habe. Diese neuen Medikamente, das sind Antikörper, die in der Regel gut wirken. Gut wirken heißt, das ist so ähnlich wie eine Art Impfung, dass man also eine Impfung gegen den Krebs hat, dass der Krebs durch den Antikörper zerstört wird. Nebenwirkungen, ja, man überlebt Überraschendes. Es gibt ein neues Medikament, man hat festgestellt, dieses Medikament wirkt so, dass die Durchblutung von dem Tumor abgeschnürt wird und dass dadurch der Tumor sozusagen verhungert. Als Nebenwirkung ist dann allerdings aufgetreten, dass wenn eine Metastase im Bereich des Darms war, dann ist der Tumor so gut verhungert, dass gleich ein Loch in den Darm aufgetreten ist. Also man muss mit solchen neuen Medikamenten durchaus vorsichtig sein und nicht sofort alles, was am ersten Blick gut aussieht, sofort übernehmen. Man sollte sich schon erstmal Erfahrungen sammeln und dann erst zuschlagen.
So, nochmal eine letzte kleine Pause und dann sind wir gleich zurück. Und nochmals zurück zum letzten Mal heute bei Musik und Medizin. Herr Dr. Turnwald, wir hatten, glaube ich, noch zwei kleinere oder ja geringere Krebsarten, die nicht so häufig auftreten. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal ein paar Worte sagen.
Es handelt sich um den Schamlippenkrebs oder Vulvakrebs und um den Scheidenkrebs. Beide Krebse sind sehr selten, aber da man sie sehr gut bei der Vorsorge erkennen kann, sind sie dennoch wichtig. Man muss nur hinsehen. Und damit sind wir schon beim Thema. Die Frauen sollten zur Vorsorge gehen. Man kann bei der Vorsorge, sei es der Gebärmutterhalskrebs, welcher auch immer, sei es der Scheidenkrebs, man sieht Auffälligkeiten und kann dann entsprechend abklären. Wie geht das in der Regel vonstatten? Der erste Ansprechpartner ist in der Regel der niedergelassene Gynäkologe. Manchmal kann es auch ein Hausarzt sein, der sich da etwas drauf spezialisiert hat. Da hat man die beste Betreuung, da sollte man hingehen. In der Regel, wenn eine Auffälligkeit gesehen wird, wird der Niedergelassene an uns weiterverweisen, in dem Fall jetzt hier an mich. Ich habe die Fachweiterbildung gynäkologische Onkologie, das heißt, ich kann dann auch höher qualifizierte diagnostische Eingriffe vornehmen, wie zum Beispiel eine Probeentnahme vom Gebärmutterhals. Und entsprechend wird natürlich dann die Therapie eingeleitet. Ich kann sagen, hier im Berchtesgader Land funktioniert die Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen aus meiner Sicht ganz ausgezeichnet.
Das heißt also, die Kollegen, die dann an Sie überweisen und Sie werden dann die weiterführenden Maßnahmen ergreifen. Jetzt hatten wir vorhin nochmal dieses bundesweite Screening erwähnt, gerade was den Brustkrebs anbetrifft und die Früherkennung. Das wird sicherlich von der Kasse komplett übernommen, sonst wird es ja nicht eingeführt werden. Gibt es da vielleicht nochmal das ein oder andere zu sagen?
Man muss etwas differenzieren. Man weiß, dass man am meisten Brustkrebs erkennt in der Altersgruppe zwischen 50 und 70. Und in dieser Altersgruppe wird es von der Kasse bezahlt, alle 2 Jahre. Ansonsten wird es bezahlt, wenn spezielle Risiken vorliegen, zum Beispiel auch in der Altersgruppe zwischen 40 und 50. Dann ist es aber auf jeden Fall sinnvoll, dass man nicht nur eine Mammographie macht, sondern dass man auf jeden Fall eine Sonographie dazu macht. Und in seltenen Fällen, wenn irgendwelche spezielle Konstellationen vorliegen, dann ist auch sogar eine Kernspintomographie noch sinnvoll. Ganz allgemein Kernspintomographie einzusetzen ist nicht sinnvoll. Man würde zu viel erkennen, wo sich hinterher herausstellt, dass es gar nichts ist. Und man würde dann wirklich wieder zu viel Frauen operieren. Dieses Screening ist seit vergangenem Jahr ungefähr im Dezember in Betrieb. Wir hatten in Bayern 1 bis 2 Jahre vorher schon ein anderes Screening, das auch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt, seit vergangenem Jahr, ist das abgelöst worden durch das deutsche Screening eben. Und die Folge ist, dass, erste Folge sieht man schon, dass die Kurve der Stadien, wo man die Krebse entdeckt, in den letzten ein, zwei Jahren schon etwas zurückgegangen ist. Also man erkennt die Krebse in der Tat früher. Das wird sich dann auch in den nächsten Jahren sicherlich auch in den Überlebensquoten widerschlagen.
Ja, das Fazit für heute, auch hier, jede Frau kann es treffen. Ein Knoten in der Brust, möglicherweise bösartig, doch über 80% aller Tumore sind hier heute gut heilbar, eben dank verbesserter Diagnosemethoden und Therapiemöglichkeiten und früh erkannt sogar noch höher. Immerhin macht diese aktuellen Erkenntnisse auch wieder Mut. Herr Dr. Turnwald, vielleicht noch einen letzten Tipp von Ihnen an unsere Hörer und Hörerinnen.
Vorsorge sichert das Überleben.
Ja, und damit sage ich Danke, ganz besonders an Sie, Herr Dr. Turnwald, und an unsere Hörer und Hörerinnen für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Und wünsche Ihnen morgen einen schönen 1. Mai, vielleicht auch einigermaßen schönes Wetter, wenn es geht. Bleiben Sie mir alle gesund und munter, irgendwie, und bis zum nächsten Mal.